Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen zur internationalen, grenzübergreifenden und hoffentlich horizonterweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 29. November 2024. Bedenken Sie immer: Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles, was wir da zum ersten Mal zu erleben glauben, ist nur eine Wiederholung früherer Dummheiten oder früherer Herrlichkeiten. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und die zweite Grunderkenntnis, die man einfach nie loslassen darf: Siehe, die Welt ist nicht verdammt. Manchmal geht es aufwärts, aber es geht nicht immer aufwärts. Manchmal geht's abwärts, aber es geht auch nicht immer nur abwärts. Irgendwann ist die Talsohle erreicht und jede Krise, das klingt jetzt abgedroschen, das klingt abgehalftert und klischiert, aber es ist wahr, jede Krise ist ein Augenöffner. Jede Krise ist eine Schocktherapie, die uns wieder zur Vernunft bringt. Und wir Menschen sind dazu verdammt, uns immer und immer wieder in unseren eigenen Irrtümern zu verrennen und zu verknäueln. Und das sehen Sie jetzt auch in der Politik. Und dieses Politiker-Bashing, das natürlich auch ich hier immer wieder betreibe, auch betreiben muss, in augenöffnender Absicht gewissermaßen, dieses Politiker-Bashing greift natürlich auch zu kurz. Denn diese Politiker, die uns das Leben schwer machen, die sind ja irgendwann einmal gewählt worden, die sind von uns gewählt worden oder wir haben uns zu wenig ins Zeug gelegt, um zu verhindern, dass sie gewählt werden. Im schlimmsten Fall muss man sich selber politisch zur Verfügung stellen, wenn man das Gefühl hat, alle Stricke reißen. Das Politiker-Bashing greift zu kurz. In der Demokratie gilt nicht, die Politiker können uns gefährlich werden, nur wir selber können uns gefährlich werden, wenn wir die Demokratie fahren lassen, wenn wir unsere Länder preisgeben, wenn wir uns nicht mehr kümmern um die Schweiz, um Deutschland, um Österreich. Und jetzt ist ein Moment in der Geschichte nahe, wo ich glaube und auch zu beobachten glaube, dass die Leute sich ihrer Verantwortung wieder bewusst werden. All diese Leichtsinnigkeiten, diese Leichtfertigkeiten, diese Frivolitäten, die man glaubte, sich leisten zu können, die kann man sich nicht mehr leisten. Und das politische Geschehen ist genauso dekadent wie die Stimmung der letzten 10, 20 Jahre. Wir haben ja keine Krisen mehr erlebt. Man hat in Europa versucht, mit dieser unseligen Europäischen Zentralbank, aber auch in der Schweiz haben wir da mitgemacht, mit künstlichem Notenbankgeld wirtschaftliche Anpassungsprozesse zu vermeiden. Man hat auch nicht mehr geführt in der Politik. Man hat nur noch verwaltet und hat geglaubt, jedes Problem mit Geld, das einem nicht gehört, lösen zu können. Und das funktioniert nicht. In der Politik, in der Wirtschaft, in der Familie ist es immer dann am gefährlichsten, wenn es einem zu gut geht, wenn man zu viel Geld hat. Schauen Sie mal in die Wirtschaftsgeschichte. Die größten Idiotien sind immer dann begangen worden, wenn man zu viel Geld im Portemonnaie hatte, in der Kasse. Dann werden die Leute übermütig. Das ist unsere Natur. Das ist irgendwo auch tief in uns drin. Und der Fluch besteht darin, dass wir es nicht merken, wenn wir abheben. Gerade dann fühlen wir uns ja im Bunde mit der absoluten Richtigkeit. Dabei liegen wir falscher, als wir falsch liegen können. Und diese Prozesse brauchen eben wieder Zeit. Also Sie spüren das, ich versuche hier auch gegen die etwas düsteren Nachrichten immer wieder Adventskerzen der Zuversicht anzuzünden. Ganz wichtig jetzt in dieser Adventszeit. Winterzauber, die Geschenke des Jahres. Beilage in der neuen Weltwoche von Benjamin Bögli. Wunderbar. Persönlichkeiten empfehlen Ihnen, was Sie unter den Weihnachtsbaum legen können für Ihre Lieben und Ihre Liebsten. Und mit dabei, das freut mich ganz besonders, Ralf Möller, der Hagen, der Gladiator, des ersten Gladiator-Films, der zusammen mit Russell Crowe in die Sandalen stieg, um da in der Arena der Bedrohung zu trotzen, die da in unterschiedlicher Gestalt, goldene Amazonen und wie sie da ausgesehen haben, die da aus diesen Öffnungen im Kolosseum heranpreschten. Der Hagen im ersten Kampf, Sie erinnern sich, vielleicht hat er einen Pfeil erwischt. Ralf Möller, so etwas wie der Arnold Schwarzenegger Deutschlands, auch in Hollywood erfolgreich unterwegs. Es ist meinem Kollegen Bögli gelungen, ihn zu überzeugen, hier eine Weihnachtsempfehlung abzugeben. Aber noch viele andere Personen und Persönlichkeiten sind dabei, aus der schweizerischen Politik, auch Sachverständige aus unterschiedlichen Branchen, ist in der Weltwoche auch immer wieder ein Anliegen, das Gewerbe nach vorne zu bringen, die Wirtschaft. Die müssen ja dankbar sein für alle Firmen, für alle Unternehmen, die noch Arbeitsplätze und Umsatz zustande bringen. Das dürfen wir nie für selbstverständlich nehmen. Dann die neue Ausgabe, die empfehle ich Ihnen als Weihnachtsgeschenk. Abonnieren Sie die Weltwoche, jetzt auch mit Blick auf Weihnachten. Das ist wirklich der wöchentliche Versuch, seit über 90 Jahren echte Horizonterweiterung hinzukriegen. Nicht Meinungseinfalt, nicht sozusagen die da streng einhermarschierende Stechschrittkolonne der ja angemaßten Wahrheit. Das ist nicht unser Ziel. Wir sind die, die immer wieder aus der Reihe tanzen. Wir sind auch die Pflichtverteidiger. Wenn einer überall oder eine überall angegriffen werden, heruntergestampft und aufs Fürchterlichste fertig gemacht, ja, dann kommen eben die journalistischen Pflichtverteidiger der Weltwoche. Und für mich ist der Pflichtverteidiger, meine Damen und Herren, das ist ein Zeichen der Zivilisation und des Rechtsstaats. Wenn Sie keine Pflichtverteidiger mehr haben im Rechtsstaat, dann haben Sie einen Unrechtsstaat, und wenn Sie in einem Journalismus, im Journalismus keine Pflichtverteidiger mehr haben, sondern nur noch Ankläger, ja, dann haben Sie eben eine Lynchjustiz in den Medien. Und das ist gefährlich. Das ist dann eben nicht mehr Justiz, das ist dann nur noch, ja, eine Art von organisierter Anprangerung, von frenetischer Verteufelung und entgrenzten Feindbildern. Und das ist etwas, was wir in der letzten Zeit auch immer wieder beobachten können. Auch nichts Neues unter der Sonne. Aber wir müssen uns dessen bewusst bleiben. Neutralität oder Krieg? Die Schweiz muss sich entscheiden. Aber das gilt auch für Österreich, meine Damen und Herren. Auch Österreich muss sich entscheiden. Du kannst nicht halb schwanger sein und halb neutral. Neutralität heißt, man nimmt nicht teil an Kriegen, sofern man nicht selber direkt angegriffen wird. Dann bist du frei. Du bist auch nicht gebunden gesinnungsmäßig. Der neutrale Staat hat nur als Staat neutral zu sein. Als Bürger können Sie Ihre Meinungen haben, dürfen Sie auch sagen, kein Problem. Dann haben wir weitere Akzente auch aus internationaler Sicht. Zum Beispiel Jörg Friedrich, der große deutsche Schriftsteller, früherer Schauspieler und auch Protagonist der 68er-Bewegung, hat einen großartigen Erfahrungsbericht verfasst, eine Art Lebensbeichte über die Bewegung und wie diese linke Bewegung, und das sagt er als Direktbeteiligter, er war gewissermaßen Ausbildungsoffizier der 68er, er beschreibt, wie diese Bewegung Deutschland ins Elend geritten hat. Natürlich gibt es auch Verdienste. Natürlich ist auch das nicht sozusagen ahistorisch den Deutschen nur aufgepfropft worden oder den Schweizern oder den Österreichern. Natürlich gibt es auch positive Errungenschaften. Aber der Jörg Friedrich mit seiner unglaublichen Sprache arbeitet hier sozusagen die Negativ- Mechanik heraus, gewissermaßen das Säurebad, das sich da ausbreiten konnte und sehr viel zerfressen, sehr viel aufgelöst hat. Und Jörg Friedrich wundert sich in seinem Artikel, wie erfolgreich die Linken gewesen sind, bis weit ins bürgerliche Milieu. Hochinteressant, ein fantastischer Bericht über eine Zeit, die er nicht nur selber erlebt hat, sondern auch mitgeprägt hat. Jörg Friedrich übrigens auch einer der ganz großen, finde ich, Historiker. Nicht Fachhistoriker, aber seine Bücher, Der Brand, aber dann auch 1418 über den Ersten Weltkrieg, fantastisch. Und das, was er über den Bombenkrieg in Deutschland geschrieben hat, das hat ja damals ja nationale, internationale Debatten ausgelöst. Großer Kulturteil, der vergessene, den Ian Fleming und Kurt Tucholsky verehrten. Leo Perutz war einer der populärsten Autoren deutscher Sprache. Also auch das sind Schwerpunkte. Alben für die Ewigkeit. Chris von Rohr, der Bassist und Produzent der erfolgreichsten Schweizer Rockband Krokus, schreibt ja für uns regelmäßig über Songs und Alben für die Ewigkeit. Jetzt Pink Floyd, Wish You Were Here. Also auch die ewigen Werte spielen eine große Rolle. Gerichtshof des Unrechts, da beschäftigen wir uns mit dem Den Haager Tribunal. Koalition der Unmöglichkeit. Dieses Gedankenspiel wird Journalisten entsetzen. Warum nicht eine Koalition von SPD und AfD? Die Mieten sind zu tief. Auch eine ökonomische Provokation von Pierre Heumann. Bergkarabachs Wiedergeburt und Aserbaidschan. Dann mein Interview mit Harald Kujat. Hans Winkler schreibt über die Steiermark. Und wir haben aus dem Archiv einen wunderbaren Text von Alex Bauer, Schweizer Naturfreunde, der Umweltschutz war ein urbürgerliches Anliegen, lange bevor die Linken das Thema besetzt haben. Was Frauen wollen in der Politik? Trump ist der beste Freund, den die Europäer je hatten. Und so viele faszinierende Themen, Recht und Krieg, der Nahe Osten als Versuchslabor der künftigen Weltordnung, der frühere Diplomat Jean-Daniel Rouch mit einer Standortbestimmung. Jeremy Clarkson ist zurück in England. Cora Stephan mit einem Aufsatz über das Buch von Kanzlerin Merkel, ihre Lebensbeschreibungen. Und dazu hat sich auch unsere Autorin Annabelle Schunke geäußert. Ich suche gerade ihren Text heraus. Nein, der kommt in der nächsten Ausgabe. Eine sehr pointierte Wortmeldung. Ich habe mir vorhin gerade den aktuellen Prozess angeschaut, der Blattgestaltung. Also dies die Weltwoche, ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Aber ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ich komme jetzt zu den Nachrichten, zu den Aktualitäten. Kretschmer geht sogar auf die Linken zu. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer ist einer der interessantesten CDUler, weil ich glaube, er leidet etwas an der Brandmauer. Ich glaube, er ist ein Pragmatiker. Und die CDU, und jetzt sage ich etwas in Verteidigung von Friedrich Merz, den ich hier oft kritisiere, die CDU leidet natürlich auch unter der Politik von Frau Merkel, dass sie die Basis dermaßen verändert hat und auch die Kader gewissermaßen der CDU, dass dort im Grunde gar kein bürgerlicher Konsens mehr da ist. Diese Partei ist ja gar nicht mehr konservativ. Und deshalb sind diese Vorsitzenden ja gewissermaßen auch Gefangene jener Merkel-Zeit. Umso wichtiger wäre ja hier auch der klare Schnitt. Da scheint sich Friedrich Merz nicht zu trauen. Er geht da auf Samtpfoten voran und markiert dann Härte in Bereichen, wo ich es brandgefährlich finde und natürlich auch ablehne. Stichwort Taurus. Da kann man nur hoffen, dass Donald Trump und Putin vorher Frieden schließen, bevor das dann ernst werden könnte in Deutschland. Und sehen wir, wie am 16. Dezember da das Misstrauensvotum herauskommt, ob dann Olaf Scholz tatsächlich schon in den frühzeitigen Wahlkampf einsteigen muss. In Sachsen also wollen CDU und SPD eine Minderheitenkoalition vereinbaren. Sehr interessant, zeigt Ihnen natürlich, dass das Partei-Establishment in Deutschland in den Seilen hängt. Faktisch haben Sie in Deutschland eigentlich nur noch zwei Parteien. Sehen Sie auch in Österreich, sehen Sie in Frankreich. Das sind die Protestparteien, wenn man so will, die Oppositionsparteien und alle anderen. Also in Deutschland alle anderen gegen die AfD, in Österreich alle anderen gegen die FPÖ und in Frankreich alle anderen gegen das Rassemblement National. Das sind keine nachhaltigen Strukturen. Und das Problem ist, das sehen wir jetzt auch in Thüringen, ich glaube, es ist Thüringen, lassen Sie mich da kurz drauf schauen. Entschuldigung, in Brandenburg, nicht in Thüringen, verzeihen Sie bitte. In Brandenburg, Koalitionsvertrag von SPD und BSW steht. Also da gibt es keine Brandmauer zwischen dem Bündnis Sarah Wagenknecht und der SPD, während die CDU und die AfD von Seiten der CDU eine Brandmauer unterhalten. Was bedeutet das politisch? Das bedeutet, dass die Bürgerlichen ihre faktisch schon bestehende Mehrheit nicht ausspielen können, während die Grünen, die Linken und eben die BSW und SPD-Leute das können. Die haben eben keine Brandmauern. Und durch diese innere Zerklüftung, die die CDU in selbstschädigender Absicht hier vollzieht, vielleicht nicht in Absicht, aber in der Wirkung, das führt eben dazu, dass die Linken Oberwasser haben, obwohl ihnen das Wasser in den Wahlurnen abgegraben wird oder mit den Wahlurnen. Also die verlieren zwar ständig, aber sie können sich trotzdem oben halten, weil die Bürgerlichen so blöd sind, sich gegenseitig hinter Brandmauern zu verschanzen, wobei hier die Verantwortung ganz klar bei der CDU und bei der FDP liegt. Und ich hoffe, dass ein Mann wie Michael Kretschmer in Sachsen vielleicht einer sein wird, ihm wäre es noch zuzutrauen, der quasi unter den prominenten CDUlern da, ja, den Enterhaken wirft bzw. die Brandmauer übersteigt, auch wenn es nur mit einer Holzleiter ist, um hier der Sachlichkeit wieder Vorschub zu leisten. Denn das erwartet man ja von der Politik, dass die politischen Parteien zusammenarbeiten. Dann Roderich Kiesewetter sieht Vorbereitung Russlands auf konventionellen Krieg gegen die NATO. Roderich Kiesewetter, man muss ihm immer auch wieder dankbar sein, dem CDU-Abgeordneten, dass er in dieser kristallklaren Schärfe eine Position herausstellt, die ich zu 180% ablehne, nämlich eine Position, die Deutschland wirklich zum Schauplatz einer kriegerischen Vergeltung durch Russland machen könnte. Und der ist jetzt so überzeugt von seiner Mission und von der Richtigkeit seiner Mission, dass man ihn nur schon deshalb etwas anstupfen sollte mit der alten sokratischen Weisheit: Lieber Roderich Kiesewetter, vergiss nicht, ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber diese Bescheidenheit scheint da weitgehend aus seinem Denkhorizont, aus seinem Großhirn verdrängt. Und da bleibt einem nur noch daran zu erinnern, dass selbst die siegreichsten römischen Imperatoren, die Befehlshaber der Armeen, die großen Feldherren, wenn sie einen Triumphzug durch Rom, durchs Forum veranstaltet haben, die hatten auf ihrem goldbekränzten Streitwagen immer hinten dran noch einen Diener oder einen Sklaven, der den Lorbeerkranz hielt, aber immer wieder ins Ohr flüsterte: Vergiss nicht, du bist nur ein Sterblicher. Und bei dem Roderich Kiesewetter und bei der Frau Strack-Zimmermann wünschte ich mir auch noch mal so eine antike Figur, die da bei diesem imaginären Siegeslorbeerkranz, obwohl sie den ja gar nicht aufhaben, immer noch reinflüstern würde: Vergesse nicht, lieber Roderich, du bist auch nur ein Sterblicher und du bist als Mensch zum Irrtum verdammt, errare humanum est, und immer irren, das ist sozialdemokratisch, so hat es ja dann der Franz Josef Strauß, der seine Klassiker gut kannte, interpretiert. Also hier fehlt natürlich die Bodenhaftung und die Bescheidenheit. Die deutschen Medien stehen jetzt im Banne der Rubelschwäche. Sie triumphieren: Seht her, die Russen, sie werden jetzt doch in die Knie gezwungen. Kriegswirtschaft, man triumphiert. Einfach gefährlich. Ich sehe hier schon den Übermut. Nicht, weil es völlig falsch ist. Natürlich hat Russland auch Schwierigkeiten, obwohl die Wirtschaft sich viel stärker behauptet hat, als man das annahm. Man hat ja vermutet bei diesen Sanktionsstrategen, dass Putin nach der Verhängung dieser Zahlungsverkehrssperre SWIFT in die Knie geht, zusammenbricht, ausgehungert wird finanziell. Ist ja nicht passiert. Aber Schwierigkeiten sind da. Aber ich warne davor, jetzt schon wieder in Übermut auszubrechen. Ja, jetzt haben wir sie im Sack, jetzt müssen wir noch einen nachlegen. Man vergisst, dass Putin gesagt hat, für ihn ist jetzt eine Ausweitung des Kriegs faktisch auf Länder wie Großbritannien, Frankreich, auch Deutschland denkbar, weil man diese Erlaubnis erteilt hat, russische Ziele anzugreifen. Das wird einfach spiegelbildlich gekontert. Und das einfach wegzuwischen, ist brandgefährlich und zeigt, wie eben unsere Politiker den Kontakt zur Wirklichkeit, vor allem zur Wirklichkeit des Kriegs, verloren zu haben scheinen. Politiker, die ja nicht einmal dafür zu haben sind, den Wehrdienst wieder einzuführen. Müssen Sie sich das mal vorstellen? Also da fehlt nun wirklich die Bodenhaftung, die Luftlinie nur schon zu militärischen Dingen. Und nichts ist bezeichnender, dass sehr erfahrene Militärs, wie zum Beispiel General Kujat, davor warnen, in diese Geländekammer des Schreckens einzutauchen. Wir fühlen uns in Deutschland wohl. Welche Firma verstärkt ihr Engagement in Bayern jetzt? Richtig, die Schweizer Pharma, Superfirma Roche aus Basel, großartig, die Schweizer antizyklisch in Deutschland unterwegs. Also lasst die Schweizer in Ruhe, pflegt die Schweiz, das kommt den Deutschen zugute mit unseren Firmen in Deutschland, davon profitieren auch wir, aber auch viele Deutsche, die in der Schweiz arbeiten. Fantastisch. Und wir Schweizer, wir schauen ja auch mit großem Wohlwollen auf Deutschland, Sympathie und auch Faszination, das gilt für mich, geschichtlich hochinteressant natürlich, auch für die ganze Welt lehrreich. Deutschland, eines der spannendsten Länder, das es überhaupt nur gibt. Und wir haben natürlich ein Interesse, dass es Deutschland gut geht. Auch aus purem Egoismus, weil unsere Wirtschaft natürlich da auch dran hängt. Insolvenz der KTM AG, auch eine Schreckensnachricht jetzt in Österreich. Stelzer setzen alles daran, das Werk zu retten, und Siemens schließt bald sein Wiener Werk. Das sind Hiobsbotschaften, die uns aus Österreich erreichen, und dort beschäftigen sich die Medien. Kronenzeitung sehe ich die Schlagzeile: Putin droht jetzt mit direkten Oreschnik-Angriffen. Oreschnik, das ist eben diese Haselnussrakete, diese angebliche Superwaffe. Das muss man einfach ernst nehmen. Wir müssen hier an den Punkt kommen, wo man diesen Krieg beendet und wieder zur Vernunft kommen muss. Und Putin, ich unterstreiche das, der hat seine Ziele, die meisten seiner Ziele, die hat er bereits erreicht in der Ukraine. Er hat den Westen abgeblockt, er hat diese NATO-Vereinnahmung der Ukraine gestoppt, und er hat den Amerikanern, auch den Westlern gezeigt: Entschuldigung, wir sind da nicht einfach die Manövriermasse da, der billige Jakob, den ihr da rumschubsen könnt, demütigen, nach Belieben, nach dem Fall der Berliner Mauer, nach dem Untergang der Sowjetunion. Russland ist zurück als geopolitischer Faktor. Und anstatt jetzt hier zu versuchen, die Russen herunterzudrücken und kaputt zu machen und die Ukraine zu verwenden als Vorschlaghammer und dabei die Ukraine zu zerstören, müssen eben auch auf unserer Seite die Leute zur Besinnung kommen. Und das ist keine Rechtfertigung für das, was Putin macht. Ich verurteile das. Ich misstraue auch natürlich dieser russischen Staatsführung. Ich misstraue jedem Staat, der ein Raubtier in seinem Wappen hat. Aber dass man das einfach noch beteuern muss, ist ja auch peinlich, ist ja logisch für einen Schweizer. Aber anstatt jetzt immer nur auf den anderen Wohlfeil herumzuprügeln, müssen wir eben mal den Blick auch Richtung Westen oder in den Spiegel richten. Was wir eigentlich verbockt haben in dieser ganzen Situation, das ist nicht wenig, meine Damen und Herren. Financial Times, der Blick da in die ausländischen Zeitungen, in die britische Presse, interessant, da macht man sich Sorgen über Frankreich. Frankreich, ja, Frankreich und Deutschland, zwei Regierungen, die in den Seilen hängen, sehr instabil, sehr fragil. Das zeigt, dass da etwas Neues am Entstehen ist, und das vor dem Hintergrund natürlich auch, dass wir ja auch in Deutschland solche Entwicklungen beobachten, habe ich noch vergessen zu sagen. Alice Weidel, ab sofort wöchentliche Kolumnistin bei uns, hat sich schon in den deutschen Medien herumgesprochen. Politisches Tagebuch, Alice Weidel. Das finde ich großartig. Eine mutige Frau, eine intelligente Frau mit Erfolg in der Privatwirtschaft. Sie hat das aufgegeben, sie ist große Risiken eingegangen, sie wird unglaublich angefeindet, auch mit ihrer Ehepartnerin, mit der Sarah. Die werden ja zum Teil richtig gehend schikaniert und fertig gemacht, aber diese Frau lässt sich den Schneid nicht abkaufen, und ihre Rede, ich wiederhole das, im Bundestag vor zwei Wochen, die war absolut brillant. Eine der besten Oppositionsreden, die man als Oppositionspolitiker halten muss. Und das ist ja ihr Auftrag. Sie muss ja da nicht gute Laune verbreiten und ein bisschen den Pulswärmer markieren, sondern sie muss ja das in Frage stellen. Das ist ja die Funktion der Opposition. Und wenn man das nicht mehr aushält in Deutschland, wenn man quasi nur noch eine domestizierte, eine narkotisierte Opposition verträgt, die gar keine Opposition mehr macht, dann sehen Sie eben, dass aus der Ära Merkel den Deutschen gewissermaßen die Demokratie abtrainiert worden ist. Das ist nämlich auch so ein Erbe dieser Merkel-Zeit. Die alternativlose Politik, dass sich da alle unter der Glucke und unter der Käseglocke da zusammengekuschelt haben und gemeinsam das Land verwaltet haben, gar nicht mehr geführt, und haben sich von allen erfolgreichen Grundsätzen der Bundesrepublik verabschiedet: soziale Marktwirtschaft, Eigentumsgarantie, Friedenspolitik, da nicht übermütig plötzlich anfangen, Kreuzzüge führen zu wollen an der Seite der Amerikaner. Das ist doch alles verloren und vergessen gegangen, weil es den Deutschen eben auch zu gut gegangen ist unter Merkel. Ich mache da nicht mal der Frau Merkel einen Vorwurf, sie ist ja das Überlebensgenie, sie hat es ja geschafft. Ist sehr interessant zu lesen in ihrer Biografie, wie sie das in der DDR überstanden hat, wie sie sich dort oben gehalten hat. Sie ist ein Chamäleon. Angela Merkel ist doch auch eine Anpassungskünstlerin. Hochintelligent. Aber was ihr fehlt, das sind die ganz klaren Überzeugungen und irgendwo auch die Rückbindung an eine Marktwirtschaft. Das hat sie ja gar nie erlebt. Das weiß sie nicht. Das kann man auch ihr nicht zum Vorwurf machen. Das müssen jetzt heute andere wieder zurückbringen. Und ob es der Friedrich Merz kann, da bin ich nicht so sicher. Ist ja auch kein klassischer Marktwirtschaftler. Ist ja vor allem als Lobbyist tätig gewesen für diese Firma BlackRock, wo das Geld fast schon selbstständig verdient wird oder selber verdient wird. Also, die Briten machen sich Sorgen über die Stabilität in Frankreich. Musk is the right man in the wrong region. Ein kritischer Kommentar dazu dem amerikanischen Milliardär. Ja, ich wünschte mir einen Elon Musk, sozusagen eine menschliche Kettensäge gegen den bürokratischen Overkill in der Europäischen Union. Ökonomen rechnen nicht mit Massenarbeitslosigkeit. Eine gute Nachricht im Handelsblatt. Dann massive Inflation bei Lebensmittelpreisen in Deutschland. Das wird verschwiegen durch ihren Wirtschaftsminister Habeck. Aber dem mache ich auch keinen Vorwurf. Ein Kinderbuchautor kann nicht Expertise in der Wirtschaft haben. Von dem können Sie auch nicht erwarten, dass er weiß, was eine Insolvenz ist. Weil wenn Sie immer Politiker gewesen sind oder subventionierte Künstler, dann ist das Thema Insolvenz bei Ihnen gar nicht im Lebenshorizont drin. Das heißt, man leidet natürlich auch darunter, dass man von Politikern regiert wird, die gar keine Ahnung haben, wie es eigentlich ist, Geld zu verdienen, nicht nur auszugeben. Das ist hier auch das ganz große Problem. Über den Koalitionsvertrag von SPD und BSW in Brandenburg haben wir gesprochen. Da ist das Thema entscheidend. Die Linken kennen keine Brandmauern. Und solange die Rechten Brandmauern errichten, schwächen sie sich, ja, binden sie sich einen Arm oder beide hinter den Rücken und sind nicht mehr in der Lage, hier entsprechend ihrer Wähleranteile eine Politik, eine konservativ-liberale Politik zu betreiben. Das ist völlig falsch. Und solange das der Friedrich Merz nicht erkennt, schadet er im Grunde Deutschland. Denn er ist ja einer, der sagt, wir müssen etwas ändern. Ja, aber da muss man es auch ändern. Und da musst du auch mit denen zusammenarbeiten, bei denen dir vielleicht manches nicht passt. Und wenn du die nicht mal mehr kontrollieren kannst. Also das ist vielleicht mein letzter Gedanke hier. Wenn ein Friedrich Merz nicht einmal seine eigene CDU auf Linie kriegen kann, also wenn er sich da von den Merkelianern auf der Nase herumtanzen lässt oder sich von denen auch gewissermaßen die Agenda diktieren lässt, wenn er sich auch nicht fähig glaubt, eine von den Wähleranteilen kleinere AfD in einer Koalition, in dem sie davon abzuhalten, das aus seiner Sicht Dumme zu tun, ja, dann kann er auch nicht Deutschland sanieren. Entschuldigung, wenn Sie an diesen kleineren parteilichen oder parteipolitischen Aufgaben scheitern, dass Sie nur noch glauben, mit Brandmauern oder mit der vorauseilenden Kapitulation da vor der CDU-Linken überhaupt sich an die Macht schleichen zu können, ja, dann sind Sie eben der Falsche, der ein Land sanieren kann, wo Sie jeden Tag in den Zeitungen Hiobsbotschaften lesen können zur Wirtschaft. So, jetzt aber fertig, sonst hört das hier gar nicht mehr auf. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's mit meiner hoffentlich aufmunternden Morgenpredigt hier bei Weltwoche Daily. Bis bald, alles Gute, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.